Folge Die Welt der Jagd.
Herzlich willkommen zur 44. Folge des Hand-on-Demand-Podcasts und es ist ein ganz besonderer, denn zum ersten Mal bin ich hier nicht mit Tim zusammen, meinem geschätzten Co-Moderator und Freund, sondern ich bin jetzt hier ganz alleine am Mikrofon. Tim hat mich letztes Jahr vertreten, als meine Stimme ausgefallen war und so kommt es dann, dass ich in diesem Monat hier ihn auch mal vertreten muss. Aber die August-Folge soll kein Monolog werden. Ich habe mir natürlich wieder einen Gast eingeladen, über den ich mich ganz besonders freue. Lieber Jan Knickelbein, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und ich denke, wir werden eine schöne Zeit haben jetzt.
Da bin ich mir sicher. Ich bin mir aber auch sicher, dass sich eine ganze Menge Hörer gar nicht kennen und deswegen, wer bist du, woher kommst du und was machst du eigentlich?
Ich denke, einige kennen uns vielleicht von Hand on Demand. Wir haben da mit Ruven den einen oder anderen Film gemacht. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt unter anderem mit der Meutejagd oder mit der Jagd mit Hunden. Wir vertreiben Sauenschutzwesten, Hundeschutzwesten und machen eigentlich alles so rund um die Sache Hund, Nachsuchen, Westen, Meutejagd ist so das, was wir am meisten machen.
Ja, ganz genau. Du hast es gesagt, gemeinsame Filme. Ich habe gezeigt, wie ihr zusammen mit den Hunden lebt auch. Und du bist schon so ein richtig Bekloppter, oder? Also ihr habt ja nicht nur einen Hund, sondern es sind ja eine ganze Reihe Hunde.
Genau, wir haben im Moment 25 jagdlich geführte Hunde. Jetzt ganz aktuell noch einen relativ jungen BGS. Der ist jetzt steht jetzt gerade voll in der Ausbildung und wir führen hoffentlich im März dann die Vorprüfung. Ja, wir machen eigentlich nichts anderes außer Hunde. Schränkt natürlich auch stark ein, aber am Ende vom Tag ist überwiegt das Schönere auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe ja selber auch einen Dackel und der stellt mich ja auch manchmal schon vor Herausforderungen. Typisch Dackel eben, aber 25 Hunde, wie kann man sich das vorstellen? Also leben die alle im Haus oder?
Also wir haben die Alten oder wenn mal einer krank oder geschlagen ist, natürlich im Haus. Die größte Anzahl lebt allerdings draußen. Das bedeutet aber nicht unter freiem Himmel. Wir haben etliche Blockhäuser, die sind beheizt. Und in den Blockhäusern stehen nochmal so Bromet-Schlafhütten. Die sind mit Stroh ausgelegt. Wir haben 6000 Quadratmeter alleine an Wiese, wo die dann sich bewegen können. Genau, wir haben Wasseranschluss jetzt ganz aktuell neu. Also nicht zum Trinken, sondern zum Baden. Ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir haben zwei Mitarbeiter auf dem Hof in Vollzeit, die uns helfen, alles ordentlich und sauber zu halten. Genau.
Ja, Wahnsinn. Also wir haben natürlich heute ein Thema. Es geht um die Maisjagd. Und bevor ich da einsteige, möchte ich aber gerne noch ein bisschen darauf rumreiten, was du gerade erzählst, weil ich es so unheimlich spannend finde. Das heißt, im Alltag, du stehst wahrscheinlich tierisch früh auf und musst dann den ganzen Tag füttern? Oder wie läuft das ab?
Ja, wenn wir den ganzen Tag füttern, dann platzen die ja irgendwann. Also wir fangen morgens, ja, so 4.30 Uhr, vielleicht wird es auch mal 5 Uhr. Je nachdem, wie lange der Tag davor war. Das Erste, was ich mache, meistens noch im Schlafgewand, ist füttern. Dann war ich auch in allen Zwingern einmal drin, habe alles geguckt, ob die Nacht gut überstanden wurde, ob irgendwas auffällig ist. Und im Sommer fangen die Mitarbeiter um 6:45 morgens an, dann ist es einfach noch nicht so warm. Und dann geht so der normale Alltagswahnsinn los und wird repariert, sauber gemacht, wasserfrisch gemacht. Es kommt ja doch dann gerade außerhalb der Saison. Februar, März ist sicherlich immer noch entspannt, aber dann umso weiter wir in den Sommer kommen, umso mehr Unmut ist auch in den Zwingern.
Warum? Also warum ist Unmut im Zwinger?
Ja, die sind dann von der Leistungsfähigkeit her ja auf einem höchsten Level nach der Saison praktisch. Alle sind super fit und motiviert und ja.
Und du meinst, dann kommt der kalte Entzug, oder?
Genau, und dann passiert irgendwie nichts mehr. Dann ja, fangen sie doch an und reißen vielleicht mal hier was ab und machen da mal was kaputt. Und toi, 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 wir haben ganz, ganz, ganz wenig Stress mit Ärgern oder Streit untereinander, dass die sich irgendwie verbeißen oder beißen oder sich brutal auf den Sack gehen. Das haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Wir haben Wohngemeinschaften, die über Jahre schon bestehen. Da rütteln wir auch nicht dran. Die leben so zusammen und die meisten Rüden sind kastriert. Genau, und dann bestreiten wir so unseren Vormittag und machen alles schick. Wenn es jetzt so heiß ist, versuchen wir um 1 irgendwie Schluss zu machen und dann fangen wir abends um 17, 18 Uhr nochmal an und dann geht's auch bis 22, 23 Uhr, um irgendwie allen Hunden auch gerecht zu werden.
Ja, also tatsächlich, euer Leben dreht sich ja rund um die Uhr um den Hund, hast du gesagt. Und so wirklich in Urlaub fahren oder ja, mal eben spontan auf dem Festival mit deiner Frau, das ist dann schwierig, oder?
Nee, also man muss auch sagen, wir haben auch ganz unterschiedliche Urlaubsansprüche. Simone würde schon gerne irgendwie in der Sonne braten und ich würde gerne in einem Kanu sitzen und einen dicken Elch umreißen. Also haben wir da eigentlich nicht so das Problem, gemeinsam Urlaub machen zu gehen, weil wir haben eh keinen Bock aufeinander Urlaub, also machen wir das alleine. Sie macht viel mit ihren Pferden, ist dann so auf Wander- und Sternritten und jetzt zum Beispiel aktuell, nächsten Monat geht's für mich nach Schottland. Da freue ich mich sehr drauf mit zwei Freunden und genau, so machen wir das dann.
Ja, wunderbar. Jan, ich habe bei den Filmen auch gemerkt, man merkt es ja auch so, wie du sprichst, du bist ziemlich authentisch und du bist nicht so dieser Mann für halbe Sachen, sondern bei dir gibt's immer nur Vollgas für die Sache und du bist ja auch auf dem Gebiet ein wirklicher Experte. Deswegen bist du ja auch heute hier im Podcast.
Danke.
Und jetzt möchte ich mit dir in unser Thema einsteigen. Ich habe eben schon erwähnt, es ist die Maisjagd, über die wir sprechen wollen. Und das ist ja durchaus auch ein heikles Thema. Es gibt, denke ich, keine andere Jagdart, bei der so viele Unfälle passieren, bei der das Thema Sicherheit so einen hohen Stellenwert haben muss. Es polarisiert auch unheimlich ganz viele, denen stellt sich die Nackenhaare auf. Zum Beispiel war es so, als ich meinen Jagdschein frisch hatte, da kam mein Vater zu mir und sagte, Ruven, Maisjagd verbiete ich dir, ich habe dich nicht 18 Jahre groß gefüttert, damit du dich da über den Haufen schießen lässt. Dann gibt's aber auch wiederum welche, die sagen, boah, mir kribbelt's, ich muss sofort an den Maisschlag, die Sauen könnten kommen. Welche Fraktion bist du?
Ich bin ganz klar die Hundefraktion und also ich möchte dazu sagen, dass alles, was ich sag und oder was wir jetzt besprechen, ist natürlich meine persönliche Meinung und wenn jemand das anders machen möchte oder das anders sieht, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Wir reden jetzt ja nun mal darüber, wie ich das sehe und ich sehe das so, dass die Negativpunkte einfach stark überwiegen und ich bin eher pro Hund und nicht pro Maisjagd oder allgemein Erntejagd.
Also mit anderen Worten, ich habe jetzt zum Beispiel einen Maisschlag im Revier, ich habe auch meinetwegen noch eine Wärmebildrohne von der Kiezrettung. Ich fliege darüber, ich sehe, da ist wahnsinnig viel Schaden drin und ach ja, da ist auch noch eine Rotte Sauen drin. Dann gehe ich ans Telefon und rufe die ganzen Leute an, aber du bist derjenige, der ruft dann nur die Hunde an, sag ich mal, und ruft nicht die Schützen an.
Genau. Also ich würde dir davon abraten, die Maisjagd zu machen und würde dir auch sagen, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe.
Ist schon mal eine ganz klare Aussage. Wenn du an Maisjagden denkst, ich kann mich an meine noch gut erinnern, an meine erste. Da habe ich tatsächlich auch in jungen Jahren an so einem Schlag gestanden. Die Schrotkörner sind da irgendwo von den Hebeschüssen neben mir runtergeprasselt. Alles sehr unübersichtlich mit den Autos. Kannst du dich an deine erste Maisjagd erinnern? Ist da auch irgendwas schiefgelaufen?
Also tatsächlich war meine erste, ich nenne es mal Getreidejagd, keine Maisjagd, sondern das waren 50 Hektar Sonnenblume. Und wir waren mit 10, 11 Dackeln da und eine Handvoll anderen Hunden. Und wir haben die Sauen gar nicht rausbekommen. Also das war so die erste. Dann haben wir natürlich Hunde aufgestockt. Dann hat sich viel verändert. Es kommt viel darauf an, wie man jagt und was man macht, wie die Vorbereitungen sind, ob es dann klappt oder nicht. Ein wichtiger Punkt oder wichtige Punkte sind zum Beispiel so eine Art Überraschungseffekt, dass die Schützen vorausgesetzt, natürlich alle schießen nur nach außen. Ist es gut, wenn die Schützen ähnlich wie bei der Baujagd auch super leise auf ihren Platz gehen. Es ist ja, ich weiß gar nicht, bei euch in NRW ist es, glaube ich, sogar Gesetz, dass man auf einem erhöhten Sitz stehen muss, dementsprechend besseren Kugelfang hat, dass die Hunde zum Beispiel keine Glocken tragen, weil wissen die Sauen frühzeitig, von wo wer kommt, kriegst du die Rotten nur sehr schwierig auseinander und sie laufen dann einfach immer wieder im Kreis und umlaufen dich und gehen vielleicht in der dritten Reihe von dir wieder nach hinten.
Also du würdest jetzt sagen, dass die größte Schwierigkeit bei der Maisjagd ist, die Sauen rauszukriegen, weil sie irgendwas merken und gar nicht raus wollen, oder?
Genau. Also selbst wenn der Drescher kommt, ist es ja so, dass man es ganz oft sieht, dass die Sauen erst in den letzten paar Metern und in den letzten paar Reihen erst ausrücken. Und ähnlich ist das natürlich auch, wenn die Treiber laut rufen und überall sind Glocken und man muss sich das mal überlegen, wenn wir jetzt mit 25 und oder meistens geht Thomas noch mit, die haben dann nochmal drei, also irgendwo 30 Hunde da reingemacht werden, ist da ja eine enorme Lautstärke und wenn die das frühzeitig wissen und der Schlag groß genug ist, dann umlaufen die dich wieder.
Würdest du sagen, das ist unabhängig davon, wie so ein Maisschlag gelegen ist? Also es gibt ja auch Maisschläge, die sind so direkt an die Waldkante, wo dann dahinter Schwarzdornhecke ist und es gibt aber auch Maisschläge, die sind ja so mitten im Feld, darum warum nur, ich würde sagen, Acker und...
Sicherlich rücken die auf dem an der Waldkante liegenden schneller aus, aber was haben wir denn dann? Wollen wir dann übergehen zu einer Drückjagd oder, naja, dann können wir die Hunde eigentlich auch reinmachen ohne Schützen und dann da Unruhe machen in der Hoffnung, dass sie rausgehen und Thema erledigt, ne?
Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, wenn der Hund ja dann folgt in die angrenzende Deckung, das kannst du ja gar nicht kontrollieren oder kannst du deine Hunde da steuern?
Nee, so und dann ist da vielleicht... liegt an der Waldkante vielleicht noch das ein oder andere Kitz oder ein Kalb oder weiß der Geier, der Hund weiß halt nicht, wann Schonzeit ist und was Jungwild ist. Also weiß ich nicht, ich bin da kein Freund von. Dann ist es so, dass der Pächter, also wir als Hundeführer haben ja den gleichen Aufwand. Die Hunde müssen alle morgens fertig gemacht werden. Von der Uhrzeit her natürlich deutlich früher, weil Temperaturen einfach. Dann machen wir vielleicht die Westen noch von unten nass, dass die da einfach ein bisschen gekühlt sind. Das ist ganz wichtig, nur von unten, sonst hast du so eine Verdunstungsenergie. Und dann muss der Pächter oder sollte der Pächter ja im besten Fall auch irgendwie einen dafür entschädigen und dann kommen eigentlich die gleichen Kosten auf ihn zu wie für einen kompletten Drückjagdtag. Aber dann ist es ja doch in allen Augen irgendwie nur eine Maisjagd und ob die einen dann bezahlen und die Versicherung bezahlen, ja. Also wir haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Wenn wir so reden, wir haben beide auch schon viele Vorstellungen, wie so eine Drückjagd abläuft, wie eine Maisjagd abläuft. Aber aus der Erfahrung raus weiß man ja auch eigentlich, dass so Maisjagden häufig sehr spontan sind. Also dieser Augenblick, wenn die Information kommt, die Sauen sind im Mais, das ist ja nicht Wochen vorher geplant, sondern das geschieht ja zum Beispiel spontan beim Abfährten. Dann ist der Wildschaden mit der Drohne und dann geht's ja alles sehr, sehr schnell. Und ich denke, das ist ein sehr großer Punkt, der ja Raum für Fehler öffnet, weil eine Maisjagd muss in meinen Augen extrem gut geplant sein. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall, aber dass die Maisjagd kommen wird, ist ja ähnlich wie Weihnachten und Geburtstage. Das kommt ja nicht plötzlich. Man weiß ja, der Mais ist gelegt und hat im Zweifel dann auch die Chance, frühzeitig schon mal zu planen, falls Schaden entsteht.
Na gut, aber meine Geschenke kaufe ich auch meistens in der letzten Woche vor Weihnachten.
Gut, du machst das so, ich mach das ein bisschen anders. Aber am Ende vom Tag stehen wir ja zu Hause und sind eigentlich parat und ich brauche eigentlich 2 Stunden Vorlauf plus die Fahrzeit und dann kann ich ja da sein, wenn die Voraussetzungen stimmen, ne? Oder wir können dann da sein, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und wenn man das vielleicht nicht alleine macht, sondern sagt, okay, du kümmerst dich um Wasserbecken für die Hunde zum Kühlen, du stellst Schilder, komm, jeder nimmt eben einen Anhänger mit und eben 1, 2 Drückjagdböcke. Also ich denke schon, dass die Vorbereitungen gut zu machen sind, wenn man das vielleicht nicht als One-Man-Show macht. Ja, aber trotzdem ist es ja einfach so, dass das irgendwo auch bezahlt werden muss.
Ja, wir können das gerne mal durchspielen, das Organisationsspiel, sage ich mal. Du hast ja viel erlebt bei Maisjagden, ob jetzt mit oder ohne Schützen. Was sind so die wichtigsten Punkte in der Organisation für dich im Vorfeld und auch während der Jagd? Du hast jetzt schon ein paar angesprochen, aber wir können das ja mal systematisch durchgehen.
Für uns oder für beide Seiten, dass die keine Glocken tragen, das bedeutet für uns ja, dass wir die Westen alle eben einmal in die Hand nehmen, Glocken abmachen, dann, dass wir deutlich früher anfangen, also vielleicht 1, 2 Tage Vorlaufzeit, dass man einfach sagen kann, okay, morgen früh um 3.30 Uhr oder 4 Uhr, dann sollte der Pächter vielleicht mit den Treibern, wenn er eine Treiberwehr hat, die er vielleicht auch im Winter hat, für seine normalen Drückjagden, passt auf, Jungs, nicht laut rufen, geht relativ ruhig, dann finde ich es gut. Es gibt für so Kinderfahrräder diese Fahnen, die man hinten an den Gepäckträger macht.
Ja.
Vielleicht 2, 3 solche Fahnen, Mitte, links, rechts, dann weiß jeder Schütze, okay, da ist die Treiberwehr, auch in unmittelbarer Nähe sind die Hunde. Sicherlich, Hunde können überall kommen, gar keine Frage, aber so hat jeder eine Orientierung, auch im Mais, wo sind die Jungs überhaupt? Wie lange dauert's noch? Wo rücken vielleicht die Sauen vor denen her? Das fand ich, also das habe ich mal gesehen und habe das eigentlich übernommen und fand das eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Dann, also wir arbeiten schon seit Ewigkeiten mit der Gotha zusammen. Die sind schnell und flott. Ich denke, jeder kann auf einem Nachmittag oder auf einem Vormittag auch in aller kürzester Zeit eine Versicherung abschließen.
Ja, also Versicherung für den Hund, für geschlagene Hunde, ja.
Genau. Genau. Da kann alles Mögliche passieren, ne? Also
Straßen in der Nähe, ne?
Genau, Menschen, also es ist ja einfach ein super hohes Risiko, ne? Genau, dann hätte ich gerne vielleicht an jeder Stirnseite von dem Feld ein kleines Wasserbecken und wenn es nur so eine E2-Kiste ist, so eine rote, die hat, glaube ich, jeder Jäger irgendwie zu Hause oder eine Wildwanne, dass die Hunde einfach viel Wasser aufnehmen können und sich vielleicht auch mal selbst kühlen können.
Ja, das vergessen ja auch viele, dass die Maisjagd ja nicht bei -3 Grad im Winter stattfindet.
Ja, und gerade in dem Mais ist ja auch so ein eigenes Klima. Ich will es mal als so ein tropisches Klima ist ja da unten. Also das ist schon eine andere Herausforderung wie jetzt bei einer winterlichen Drückjagd. Dann finde ich, ist die Ansprache ein super wichtiges Thema, weil einfach auf Maisjagd meiner Erfahrung her deutlich riskanter oder schlechter, sag ich jetzt mal, geschossen wird. Dann in dem Zuge könnte man gleich auch einen Schweißhundführer oder 2 einladen, gerade bei den Temperaturen.
Ja, zumindest auf Abruf haben, ne? Also.
Genau, ja, aber man kann ihn ja einladen. Vielleicht hat er ja auch Bock, ja, sich irgendwie mit auf den Drückjagdbock zu stellen. Ne?
Und woran liegt das, meinst du? Dass die Schützen einfach nicht im Training sind, sag ich mal, noch nicht in der Drückjagdroutine? Oder warum wird bei Maisjagden so schlecht geschossen?
Boah, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Problem, ne? Geht jeder ausreichend üben, dann kommt das Wild natürlich wissen die, was los ist und kommt im Zweifel super schnell. Vielleicht hat man nur eine kleine, ich nenne es mal Schneise zwischen Waldrand und Maisschlag oder zwischen Straße und Mais oder zwischen Autos und Mais, was auch immer. Vielleicht hat man nicht so die Zeit zum Mitschwingen, auf die Situation vorbereiten. Schießt selten auf eine Maisjacht, muss ich sagen. Wenn ich da war, war ich mit den Hunden da. Also
nochmal kurz zusammengefasst. Was sind die wichtigsten Punkte seitens der Organisation?
Wasser, Versicherung, Ansprache, dass jeder weiß, wo ist es gefährlich. Wo kann er hinschießen? Nur nach außen schießen. Treiber ruhig halten, dass die nicht so rumschreien. Ich denke, das ist so das. Und Drückjagdböcke, aber das ist, denke ich, dass man nicht gerade übers Feld schießt, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ja, und trotzdem sind das natürlich die Unfälle, die passieren, weil Leute dann irgendwie in den Mais schießen oder ja, ohne Kugel fangen über die Kuppe auf die Sau. Also ich denke, was wichtig ist auch, dass man nicht überstürzt handelt, dass wenn die Sauen im Mais sind, dass man nicht sagt, okay, wir müssen jetzt sofort daran, sondern
die sind morgen und übermorgen auch noch da.
Ganz genau, dass du dann sagst, okay, man geht nicht sofort ran, du sagst, die sind morgen, übermorgen auch noch drin, sondern man geht mit System ran, man stellt Drückjagdböcke auf, wenn man dann überhaupt Schützen am Maisschlag haben will und macht es dann eben organisiert mit Rücksicht auf die ganzen Punkte, auch die du angesprochen hast.
Genau, also am Ende vom Tag soll es ja irgendwie so sein, dass man sagt, oh Mensch, wir haben 3 Sauen liegen und alle sind gesund und jetzt trinken wir alle noch eine Flasche Bier oder alles ist super, ne? Und wenn man dafür dann vielleicht einen Tag mehr Vorbereitung nimmt, was man ja nicht alleine machen muss, jeder hat irgendwie Begeher oder Freunde und die sind ja alle irgendwie heiß auf Schießen, gerade dieses bewegte Schießen und Drückjagd-Situation, da ist ja eigentlich jeder gerade nach so einer langen Sommerpause, jeder heiß drauf, dann kann auch jeder ein bisschen mithelfen. Ne?
Ja, da hast du recht. Dann ist die Frage, du hast es eigentlich schon fast beantwortet, je mehr Hunde, desto besser im Mais. Also eine Rotte lässt sich wahrscheinlich schlecht sprengen von einem einzeljagenden Dackel, oder?
Genau, also von einem einzeljagenden Dackel, das will ich mal verneinen. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sagen, doch, meiner kann das, aber sagen wir mal ehrlich, das ist nicht so. Am besten sind die sich ins Zentrum schleichen, dann den Wilden machen und die Sauen zu allen Seiten rausreißen, also so raussprengen, ne?
Mhm. Und wenn die Treiber leise gehen, wie schafft man es dann zu kommunizieren? Also man weiß ja selber, wenn man mal im Maisfeld war, das ist ja auch so eine ganz komische, gedämpfte Akustik. Man hört auch sehr, sehr schlecht, was jemand neben dir zum Beispiel ruft. Wie schafft man das da zum Beispiel, diese Linie zu halten oder dass da irgendwie Sicherheit gewährleistet ist?
Ja, also Linie halten und wild Hopp-Hopp rufen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also dass man sich untereinander praktisch immer nur mit dem, der neben einem geht und der macht es wieder mit dem, der neben einem steht, ist, denke ich, kein Problem. Aber jetzt da die wilden Kampfgeschreie loslassen, sollte man vielleicht nicht, ne? Wenn man so nah dran ist, dass die einen in einer normalen Lautstärke hören, dann können sie auch auseinanderrennen. Meine Meinung.
Okay. Was meinst du, ist sowas wie ein Walkie-Talkie auch sinnvoll, dass man sich auch vielleicht verständigen kann mit der Yachtleitung?
Bestimmt, haben wir immer dabei, haben wir auch bei den normalen Meutejachten dabei, auch wenn es dann vielleicht, wenn dann doch mal was passiert ist und man will schnell von außerhalb Hilfe reinbekommen oder schon mal ein Auto vorbereiten, macht immer Sinn, ne?
Ja, dann hast du ja auch sicherlich schon selber mitbekommen, das Thema Drohne bei der Jagd ist ja auch sehr heiß umstritten. Wie siehst du das? Sollte jemand so eine Maisjagd, egal ob jetzt mit Schützen oder ohne Schützen, sollte so eine Maisjagd auch mit einer Drohne, Wärmebilddrohne begleitet werden?
Also grundsätzlich finde ich eine Drohne eigentlich eine feine Sache, wenn sie denn für die richtigen Sachen eingesetzt wird, ne? Also wenn man da jetzt nachts eine Nachsuche mit anfängt und das Stück zweimal rausschmeißt, dann finde ich das ziemlich scheiße. Wenn man jetzt über so ein Feld schwebt und sagen kann, okay, die Sauen umlaufen euch gerade zum dritten Mal immer fast identisch so rum oder kann vielleicht den Linienführer so ein bisschen lenken, dann mag das eine Hilfe sein und mag vielleicht ganz gut funktionieren. Aber dann hört es auch auf. Kidsrettung, Wildschadensbegutachtung, solche Sachen finde ich super damit. Die richtig nutzen, um viel Strecke zu machen oder Nachsuchen zu machen, finde ich eigentlich nicht gut.
Ja, ich bringe auch noch einen neuen Punkt rein, und zwar einfach die Aufklärung im Thema Sicherheit. Also was ist, wenn irgendwo zum Beispiel ein Hund sich nicht mehr meldet, du hast jemanden, der draußen mit der Drohne das begleitet und sieht, ja okay, da ist irgendwas passiert, du musst da schnell hin, könnte ja auch ein Punkt sein. Aber wo setzt halt die Grenze, ne? Und das kann man ja, glaube ich, schlecht definieren. Man kann ja schlecht sagen, okay, wir nutzen jetzt die Drohne nur, um zu gucken, wie sie laufen, weil ich glaube, die Grenzen verschwimmen da so schnell zwischen dem, was irgendwie, ich sag jetzt mal, waldgerecht ist und was nicht. Und ja.
Ja, man muss ja auch die Außenwirkung immer noch im Blick behalten, ne? Was ist, wenn da Leute langlaufen und das sehen? Was ist deren erster Gedankengang? Sagen die, ah, guck mal, die gucken, ob da ein verletzter Hund ist, oder sagen die suchen das Wild damit und wollen das dann totschießen. Der Nichtjäger, der vielleicht in der Ferne da das mitkriegt, ne?
Also, ja, der sagt, denke ich, auf jeden Fall, die suchen mit der Drohne die Tiere und wollen sie totschießen.
Knallen die ab, ja. Und ist es dann das wert? Wir sollten schon sehen, dass wir irgendwie ein schickes Bild nach außen tragen, ne? Und tu Gutes und rede darüber. Und ja, und dann sollte man vielleicht so zweischneidige Sachen lieber lassen, ne?
Ja. Ja, denke ich auch. Also ich kenne zwar auch nachsuchende Führer, die sagen, wenn ich jetzt in den Mais reingehe und du hast eine Drohne, die würden sagen, ja, nutze sie jetzt bitte mit zur Aufklärung, dass du mir sagen kannst, ist da jetzt dieses Wildschwein mit drin, die das so unterstützend haben wollen. Aber es gibt natürlich auch genau Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, hat hier nichts zu suchen auf der Yacht.
Kommt ein bisschen, glaube ich, aufs Alter an. Ich kann das gut verstehen, dass man das so möchte. Und letztendlich ist ja der Nachsuchenführer dann auch der Jagdleiter. Und wenn er das so möchte und dann vielleicht auch ein paar gute Erlebnisse mit gehabt hat, dann warum nicht, ne? Dann sind die ja auch zu dritt oder was. Das kriegen nicht 1000 Leute mit. Und wenn er da dann vielleicht im Zweifel seinen Hund noch ein bisschen durchschützen kann oder besser die Situation einschätzen kann, dann bin ich da auf jeden Fall auch für, ne? Aber Tiere suchen zum Abknallen, da bin ich nicht so für.
Ja, ich habe auch jetzt letztens noch eine Geschichte gehört von, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat, aber da hatten die Jagdnachbarn wohl auch schon solche Taktiken angefangen, sich an der Grenze zu positionieren und zu versuchen, Wild ins eigene Revier zu treiben. Und das sind natürlich Praktiken. Ja, es ist genau das, was kritisiert wird in sämtlichen jagdlichen Medien, auch zu Recht, und hat mit Weitgerechtigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn man solche Dinge anfängt, denke ich dann, ja, das ist dann schon irgendwo auch ein bisschen der Anfang vom Ende.
Der Mensch ist immer das Problem, nicht die Technik, ne? Das ist bei allem so.
Ja, wobei natürlich das Missbrauchspotenzial bei der Drohne so enorm hoch ist natürlich. Aber ja, zurück zur Maisjagd, Jan. Du hast eben auch das Thema Tierschutz angesprochen. Du hast gesagt, was ist, wenn da ein Kitz liegt oder ein Kalb? Wie kannst du verhindern, dass deine Hunde auch da, sag ich mal, rangehen? Oder grundsätzlich, wie kann das verhindert werden?
Ne? Kann ich nicht. Nein, Schluss. Also wer das jetzt sagt, der seine Meute einsetzt und sagt, wenn dann ein abgelegtes Kitz ist oder ein abgelegtes Kalb ist und die Hunde gehen da nicht ran, dann sind entweder die Hunde nicht scharf oder er lügt. Also ein Hund sagt ja nicht, oh, das Stück Rotwild da, das rühren wir jetzt nicht an. Selbst alleine schon durch die Gruppendynamik. Ganz schwieriges Thema und ich, das will ich auf gar keinen Fall. Ne? Da so eine arme kleine Kreatur, also das geht mir komplett gegen Strich.
Also man hört eigentlich mit fast jedem Satz raus, dass du von der Maisjacht überhaupt nicht begeistert bist. Und ich finde es auch gut, dass du diese Stimme äußerst, weil es ja auch unbequeme Punkte sind, über die wenig gesprochen wird. Und das muss man sich natürlich vor Augen führen aus der Jagdpraxis.
Ich will da gar nichts. Ich schieße super gerne und ich mache auch super gerne Beute, ne, wirklich. Und ich glaube, ich bin auch ein guter Schütze und ich übe auch regelmäßig, aber in erster Linie geht es um die Hunde und um die Kreatur, die wir da irgendwie bejagen wollen, ne? Und wenn dann da so billigend in Kauf genommen wird, dass da Scheiße passiert, weiß ich nicht, dann bin ich auf jeden Fall nicht der Richtige dafür. Dann sollen sie sich einen anderen Hundeführer suchen, ne?
Ja. Ja, ab wie viel Hektar würdest du sagen, gehen die Sauen nicht mehr aus dem Mais raus? Wann ist es sowieso völlig sinnlos, da Hunde reinzuschicken?
Das kannst du ja nicht sagen. Du kannst ja nicht sagen, die Größe passt und die nicht. Ne? Du kannst ja auch, wenn du 200 Hunde zur Verfügung hast, kannst du ja auch Riesenschläge machen. Also das ist ja...
Ich stelle mir das gerade vor, 200 Hunde.
Das wäre ja so mein Traum, ne, dass ich irgendwie noch 5 Leute habe, die mit Pickup und Hundebox und Anhänger kommen und ich dann über Funk nur sage, wir brauchen mehr Hunde und die schmeißen dann immer noch mal 20 raus. Ne? Das wäre so mein Traum, aber es ist leider nicht umsetzbar. Also falls jemand eine Kooperation machen möchte, der auch 30 Hunde hat, kann er sich gerne bei mir melden. Dann könnten wir vielleicht, weiß ich nicht, Europas größte Hundemeute aufziehen oder so. Aber ja, also ich würde es einfach von der Hundeart und Hundeanzahl abhängig machen, wie groß man Flächen bearbeitet, sag ich mal.
Ja, ich habe selber auch schon mal mitgemacht bei so reinen Treiben, wo es darum ging, wir wollen jetzt die Sauen aus dem Mais raustreiben, hatten ein paar Hunde dabei ohne Schützen. Das waren teilweise Kleinstschläge und selbst da fand ich es extrem schwierig. Du hast gesehen, die Sauen waren schnell gesprengt und die rennen im Kreis und wollen nicht raus. Und das schon bei so kleinen Schlägen, weißt du? Aber wenn jetzt deine Meute in irgendeinem Mecklenburg-Vorpommern 50 Hektar schlagt, das brauchst du ja nicht anfangen.
Nein,
oder?
Das geht überhaupt nicht. Ne? Es ist, dann hast du Hunde dabei, die hängen sich vielleicht dann doch mal ran und gehen weit und dann ist es super heiß und das ist alles schwierig.
Also unser Zwischenfazit könnten wir schon sagen, ist lieber einfach gar nicht machen. Aber gut, es wird auch für den einen oder anderen den Moment kommen, wo er eben die Hunde reinschicken will, um die Sauen rauszudrücken. Wie gehen wir denn vor, damit das gar nicht erst so kommt? Was sind die wirksamsten Methoden deiner Meinung nach, um zu verhindern, dass die Sauen überhaupt in den Mais reingehen?
Zäunen ist, denke ich, eine altbewährte Möglichkeit. Ich weiß, dass die relativ schnell raus haben, ob da viel oder wenig Saft drauf ist und ob da Saft drauf ist. Aber trotzdem ist das, denke ich, eine Methode, die man machen kann. Wichtig ist natürlich, dass keine Sauen drin sind. Sonst zäunt man die ja ein. Das haben wir auch schon gehabt.
Aber das müsste ja mit der Wärmedrohne heutzutage halt eigentlich leicht zu verhindern sein, denke ich.
Ja, aber nicht jeder hat sowas. Und ja, also wir wurden, das ist noch gar nicht so lange her, vor 2 oder 3 Jahren angerufen, allerdings im Getreide. Er hätte Schweine eingezäunt, ob wir die rausmachen könnten. Ja, das haben wir auch hingekriegt. Strom wurde ausgestellt und dann sind die auch raus. Aber dann wollten die halt noch weniger raus, weil die halt dachten, die kriegen einen gedonnert, wenn die rausgehen. Also das war auch so ein bisschen, ja, suboptimal. Aber wir haben es hingekriegt und alles gut.
Ja, verrückt. Also du wirst tatsächlich auch gerufen für Jagden im Getreide, oder?
Also Anfragen haben wir schon. Das war ein Freund von uns, mit dem wir auch übers Jahr hin Kontakt pflegen. Der hat so ein bisschen Landwirtschaft im Nebenerwerb und für den haben wir das gemacht. Aber sonst habe ich da weder Lust noch Zeit für mich da in irgendeinen Maisschlag zu stellen.
Ja, was ist mit so Roggen, Raps? Was sind das?
Raps ist ja noch perverser, ne?
Da willst du ja nicht mal eine Nachsuche drin machen.
Ja, das ist, weiß ich nicht, ein Roggen, dann hast du diese ganzen Grannen und, aber weißt du, wir haben doch Jagdzeit genug, ne? Also irgendwie Ende, am 31. Januar habe ich die letzte und am 4. Oktober oder 2. Oktober die erste wieder. Und im Sommer macht man dann vielleicht nochmal eine Jagdreise und dann, weiß ich nicht, wir können doch, dann geht man ein bisschen auf Bockjagd und dann ist Rotwild irgendwie auf im Sommer und
ich finde, das war wirklich bisher der geilste Satz eigentlich. Das fasst das gut zusammen. Wir haben Jagdzeit genug eigentlich. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wir haben noch in unserem Jagdgesetz eine Jagdzeit für Wildschweine, bei der, glaube ich, die Überläufer vom 1. Februar bis 31. Juli Schonzeit haben. Natürlich, jetzt ist diese ganze ASP-Kacke da und da gibt es dann irgendwelche Ausnahmeregelungen und so. De facto hat jetzt gerade alles Jagdzeit, aber ich würde mir häufig wünschen, dass wir zurückkommen können zu dem, dass ein Überläufer und ein Keiler und eine Bache auch wieder eine ganz normale Schonzeit hat.
Ja, dass die einfach mal durchatmen können, ne? Dass nicht ständig irgendeiner auf irgendeinem Hochsitz sitzt und die haben ja schon keine Ruhezeit mehr, weil es pickeduster ist. Es ist ja, es geht ja immer irgendwas und
ja, und ich weiß, das ist auch aus der Sicht des Waldjägers leicht gesagt, dass wir eine Schonzeit für Schwarzwild brauchen, weil ich natürlich den Wildschaden nicht habe. Ich höre die Feldjäger schon schreien. Worauf ich hinaus will, ist, wegen der 12, 13, 14, 16 Monate alten Sau, wenn du die dann bei einer Schonzeit trotzdem Getreide erlegst, weil du sie als Frischling ansprichst, das kannst du ja auch de facto nicht 100% unterscheiden. Aber da würde dir niemals jemand ein Verfahren für aufmachen. Niemals, aus der Praxis gesehen. Und dann lässt halt den Keiler oder den dicken Überläufer die Bach einfach mal laufen.
Was meinst du, wie viel Situationen es gibt, wo Revier A Schaden hat und sagt, okay, im Wald bei uns ist Ruhe, wir jagen nur am Feld und der Nachbar setzt sich an eine Kirrung und schießt 4-mal die Woche abends im Wald.
Ja.
Weißt du, das ist so. Ähnliches Problem ist mit dem Rotwild. Ne? Großes Rudel kommt raus, irgendwie in der Dämmerung auf der Wiese, kriegt einen von Laden, wo rennen sie hin? In den Wald. Ne? Also warum machen wir das denn so? Warum sind wir denn so schießgeil?
Was? Das ist der Selbstzweck bei der Jagd, der ist schwer auszublenden.
Ist doch viel geiler, wenn die Sauen um 19 Uhr kommen und ich kann mir die noch 2 Stunden angucken. Ja? Warum schieße ich denn die erste Sau, die auf die Kirrung kommt? Warum schieße ich nicht die letzte passende Sau, die von der Kirrung runter will, wenn alle anderen schon weggezogen sind? Dann haben 85% keine schlechte Verknüpfung mit der Kirrung und sind nächsten Abend oder übernächsten Abend wieder da. Aber keiner hat die Lust und die Zeit, sich abends irgendwie hinzusetzen und dann denen auch noch 2 Stunden auf der Kirrung zuzugucken, bevor sie schießen. Ja, die wollen alle um 21 Uhr bei Mutti auf dem Sofa sein, aber so funktioniert das halt nicht. Ne?
Ich habe übrigens, das passt auch ganz gut da rein, jetzt mit jemandem gesprochen aus dem ASP-Gebiet bei uns in NRW. Wir haben sie ja im, ja, ich würde sagen, südlichen Westfalen, im Sauerland, ist die ASP angekommen und das bedeutet für viele Umliegende in diesen Sperrbezirken, dass sie hier gar nicht mehr jagen dürfen, aktuell auf Schwarzwild. Und da ist natürlich jetzt trotzdem der Fall, dass die Sauen im Mais stecken. Und die Leute, die drehen alle durch. Ne? Die sagen, scheiße, die Sauen sind im Mais und wir müssen doch da rein und das kann doch nicht wahr sein und sind am Beschweren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn jetzt auch mal die Leute noch die Füße stillhalten ein bisschen, dann sehen auch die Landwirte wieder oder generell sehen viele Nutzer der Kulturlandschaft wieder, welchen Einfluss eigentlich die Reduktion des Schwarzwildes hat durch die Jäger. Jetzt im Vergleich dazu einfach nichts passiert. Also ich glaube, dass auch häufig vergessen wird, was das für ein enormer Beitrag ist, auch zur Wildschadensreduktion durch die Jäger. Aber dieses Füße stillhalten ist irgendwie so schwierig scheinbar. Ich weiß nicht.
Also mein erster Gedanke war jetzt, wo du das erzählt hast, was ist denn, wenn so kranke Sauen in dem Maisschlag verenden und der Häcksler kommt, dann hat der Bauer im Zweifel mehrere 100.000 Euro Schaden durch Futterverlust. Aber ich das kann ich nicht irgendwie, da habe ich noch nicht ausreichend drüber nachgedacht oder mich noch mit niemandem drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder wie sich das verhält. Das könnte man ja jetzt auch mal in Betracht ziehen. Das ist schon schlecht, dass die da drinne sind und im Zweifel da vielleicht drin sterben, oder?
Also ich sprach jetzt nicht über das ASP-Kerngebiet, aber ist natürlich auch ein Punkt, den du ansprichst. Und ich habe vor einigen Jahren in Brandenburg gefilmt im ASP-Gebiet mit einem solchen Team. Und die haben berichtet, wie das läuft. Und zwar werden vor der Ernte gerade in den ASP-Kerngebieten diese Maisschläge kontrolliert, mit Drohnen auch. Ist da jetzt Schwarzwild drin? Ist da totes Schwarzwild drin? Und da haben dann auch Sachen stattgefunden, wie dass man ganze Rotten dann wirklich eingezäunt hat im Mais mit Baustahlmatten. Und dann wird dieses Feld geerntet, das eingezäunte Feld. Und am Ende, was übrig bleibt, wird dann erlegt einfach alles oder eben aufgesammelt.
Ja, okay, gut, dann haben wir das ja schon.
Ist auf jeden Fall eine ganz andere Sache, die mit Jagd nichts mehr zu tun hat und kann man sich freuen, wenn es so weit im eigenen Revier nicht kommt.
Ja. Ja.
Jan, fällt dir noch was zu Maisjagd ein? Ich glaube, wir haben echt lang und breit darüber geredet, über viele Dinge, die beachtet werden müssen, auch aus Hundeführersicht. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Auf dem Herzen liegt mir, dass wir eine schöne, gepflegte, winterliche Drückjagd machen und keine Maisjagd machen.
Wunderbar.
Also ganz oft sind wir auch auf Drückjagden, wo ich dann irgendwie danach sage, naja, ein Sammelansitz hätte vielleicht mehr Erfolg gebracht. Weiß ich nicht.
Ja, das sind immer die schönsten Jachten, zu denen du gehst, wo am Ende gar kein Schwarzwild da ist, nur Hochwald, nur Rehe.
Ja, ja, und dann läufst du auf so einen mobilen Hühnerstall zu mit 25 Hunden. Das sind so Traumtage.
Ja, ja, Gott, oh Gott. Aber ich glaube, das sind Geschichten für einen anderen Podcast. Jan, Maisjagd. Also wirklich ein schwieriges Thema, anspruchsvolles Thema. Ich finde es aber auch trotzdem sehr interessant, auch was du erzählst aus Hundeführersicht und dein Fazit. Haben wir, denke ich, auch jetzt verstanden. Du bist absolut dagegen. Du bist nicht für die Maisjagd, egal ob mit Schützen oder Hunden. Du machst es sehr ungerne. Was wir aber sehr gerne machen, sind die Top 3 Filme des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Jetzt überfalle ich dich damit ein bisschen, aber wir haben jeden Monat 3 Filme, die wir uns aussuchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hast du ordentlich gesuchtet? Ich weiß, dass du Abonnent bist, aber wie sieht's aus? Hast du irgendwas gesehen?
Ja, ich habe natürlich ein bisschen geguckt. Ich soll jetzt Platz 3 machen, ja?
Wenn du dich dazu in der Lage siehst, mitzuspielen, sag ich mal, dann gerne Platz 3.
Ich fand den Film, also eigentlich bin ich kein großer Afrika-Fan. Und das soll jetzt auch keine Selbstwerbung irgendwie für dich sein, weil ich jetzt gerade mit dir mehr hier den Podcast mache. Aber ich fand den Im Hof eigentlich sehr schön anzugucken.
Ja, danke, das freut mich aber. Genau. Ich weiß auch, dass du ein Fan von mir bist, also.
Dann bin ich ja gezwungenermaßen, wenn du unsere Videos gemacht hast, ne?
Es sind die Momente, die tief ins Herz gehen. Eine unfassbare Tierwelt. Magische Sonnenuntergänge. Ein Gefühl, das dich nie wieder loslässt. Dass du nur verstehst, wenn du es selbst gespürt hast. Die Sehnsucht nach Afrika.
Ja, also vielen Dank dafür. Ich war in Namibia auf dem Immenhof. Ist schon tatsächlich 2 Jahre her. Die Filme kommen jetzt erst raus, 3 an der Zahl. Und ich habe versucht, nicht nur die reine Jagd zu zeigen.
Totschießen?
Genau, nicht nur Totschießen, sondern auch ein Stück weit so dieses Drumherum. Vor allem auch die Menschen gezeigt, die da mit reinspielen, weil es ist halt nicht nur der Pirschführer oder der Farmer, sondern da ist so ein Rattenschwanz an Arbeitsplätzen auch dran und das war mir ganz wichtig zu zeigen. Und deswegen freue ich mich auch, dass du das, dass dir das gefallen hat.
Ja, schön. Ja, dann müsstest du jetzt Platz 2 machen.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich habe mir selber im Vorfeld mal 6 Filme aufgeschrieben, die ich gut fand. Es waren so viele da und ich würde auf den 2. Platz den Film von Marius nehmen, von Wildboar Fanatic, nämlich seine neue Serie Heimatrevier. Und da ist es so, dass der Marius uns endlich mal in seinen Münsterländer oder in seine Münsterländer Reviere mitnimmt, das sind nämlich 2 Stück, und zeigt da im Prinzip alles, was ihm sozusagen vor die Kameralinse läuft.
Und in diese beiden Reviere wollen wir euch natürlich mitnehmen, aber eben nicht nur zur Jagd, sondern eben auch zu den Revierarbeiten. Hege und Pflege, wie man so schön sagt. Vor allem im Niederwildrevier gibt es immer was zu tun. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der ersten Folge.
Fand ich sehr interessant, weil ich auch selber die Jagd in Heimat eigentlich immer interessanter finde als zum Beispiel die Jagd im Ausland in Namibia.
Ich finde es auch schön, wenn man zu Hause und was sieht und wenn man erzählt, was zu Hause stattfindet und was sein Alltag praktisch ist, ne? Das ist so ein bisschen privater Einblick, das fand ich auch sehr gut.
Ja, dann
Platz 1.
Würde ich dir auch den ersten Platz überlassen, wenn du möchtest.
Tatsächlich fand ich euren Wochenendfilm sehr, sehr gut.
Regen, Wind und Donnerschlag. Eigentlich Wetter zum Zuhausebleiben. Doch dafür sind wir Ende Mai nicht in ein kleines, idyllisches Eifeldorf gereist. Wir sind bei Tim und Jens im Huntington-Revier zum gemeinsamen Jagen, Angeln und Lachen. Uns erwartet eine wunderbare Zeit. Das Hoodwee in der Vulkaneifel.
Ich fand es sehr schön, wie ihr euch um die Jungjägerin gekümmert habt. Tammy heißt sie, glaube ich. Das hat mich fast schon etwas berührt, ja.
Ich muss auch sagen, oder ich glaube, es haben mittlerweile schon einige mitbekommen, Tamara ist ja unsere Hand-on-Demand-Jungjägerin, unsere Eventmanagerin, die Frau im Hintergrund, die dafür sorgt, dass alles Organisatorische läuft. Und sie hat jetzt seit diesem Jahr den Jagdschein und hat im April bei Paul und Gerold mit Lukas zusammen ihren ersten Bock geschossen. Dann kam das Hunt-on-Demand-Weekend in Brandenburg, da hatte sie keinen Erfolg. Und dann jetzt in der Eifel habe ich sie geführt. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil Tammy dort ihren zweiten Bock erlegen konnte, aber auch, weil man gesehen hat, dass sie, ja, sie ist so eine richtige Jägerin. Also sie hat dieses Jagdherz in sich. Weißt du, es gibt ja diese Leute, da weißt du, das sind so, ich sag jetzt mal böse Sonntagsjäger, aber du weißt, was ich meine. Und es gibt auch diese Menschen, in denen brennt das so richtig. Und das sieht man bei Tammy sehr gut, finde ich. Und das macht einem sehr viel Freude, auch dann dabei zu sein. Und hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Oh Gott, ey.
Das ist ja alle Zeit. Wenn er spitz steht, ich schreck dann nochmal, dass er vielleicht irgendwie mal vernünftig länger stehen bleibt.
Ey!
Jetzt, oder?
Ja.
Oh, warte. Oh, fuck, ich muck voll.
Ja, dass du alle Zeit überhast. Wenn es nicht klappt, dann klappt es.
Scheiße, der lebt noch, oder?
Ich glaube, du hast ihn vorbeigeschossen. Warte mal, er kommt auf uns zu. Tammy.
Warte, ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh Gott.
Tammy, ich glaube, er liegt.
Oh Gott, ich sehe nicht mehr. Ich sehe nichts mehr.
Ich glaube, der liegt, Tammy.
Oder habe ich den vorbeigeschossen?
Nein, ich glaube, er liegt.
Und sie hat es ja auch gut gemacht. War ja eine schwierige Situation, war super aufgeregt. Vom Zielstock da lange im Anschlag gestanden.
Ja.
War doch klasse, ne?
Ja, muss man wirklich sagen. Eine sehr anspruchsvolle Jagdsituation. Wenn man da über eine Stunde steht und man wird ja irgendwann... Man kann verkrampfen oder man wird dann ganz unruhig und wenn es dann schnell geht, dann hat man das Stück schon nach einer Stunde gedanklich eingetütet, sage ich mal, und dann passiert eben auch schnell ein Fehler, ne? Und das hat sie echt gut gemacht. Ja, Jagd in der Heimat ist wunderbar, mögen wir beide also sehr gerne, aber es gibt auch noch die Jagd in der weiten Welt. Was wäre so eine Jagdreise, wo du dich mit mir sehen würdest? Mit mir.
Mit dir als Kameramann.
Ganz genau, mir als Kameramann.
Also ich hätte gerne, ich habe das schon fertig in meinem Kopf schon seit Jahren, ne? Ich hätte gerne Holzhaus, Schnee, keine Heizung, kein fließend Wasser, nur Feuer, ein Kanu und die Lizenz für einen dicken Elchbullen. Und dann dauert es halt so lange, wie es dauert, bis man ihn hat. Also ich würde mir da gar nicht irgendwie eine Woche nehmen, sondern sagen, ich fahre wieder nach Hause, wenn ich ihn habe.
Da sehe ich mich auch, Jan. Und tatsächlich ist das keine Zukunftsmusik mehr. Und da kommen wir zu unserem neuen Partner bei Hunt on Demand.
Neues von unseren Partnern.
Der ist nämlich Westfalia Jagdreisen, Jan. Es gibt in der Zukunft und auch jetzt schon sogenannte Community-Jagdreisen. Das läuft so ab, dass ein ausgewählter Hunt-on-Demand-Publisher eine Jagdreise hostet und diese dann mit der Kamera begleitet und am Ende einen Hunt-on-Demand-Film auch macht. Und du als Hunt-on-Demand-Abonnent, und zwar nur der Hunt-on-Demand-Abonnent, hat dann die Möglichkeit, diese Reise eben mit zu begleiten. Und jetzt gerade aktuell haben wir zwei Drückjagden in Tschechien, einmal in Babylon und in Kutná Hora, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Die werden gehostet von Feld und Jagd und von Hunting Room und das kann man unter dem Reiter Jagdreisen bei uns anfragen.
Also, sag Westfalia Jagdreisen, ich hätte gerne einen Elchbullen und vielleicht einen Schwarzbären. Kauf ein Kanu und dann machen wir das.
Ja, lieber Tim Strohmeier, falls du das hörst, ich wäre auch interessiert an einer Community-Jagdreise nach Alaska oder wo siehst du das?
Ich sehe mich da, wo die Elche so rumlaufen, dass man da auch eine Chance hat, die zu kriegen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Reise eher nicht stattfinden wird, ganz einfach aus dem Grund, da es eine Lizenzjagd ist und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist.
Also du machst mich jetzt heiß und dann sagst du, es geht nicht.
Ja, ich weiß es nicht, mal so ganz jagdpraktisch überlegt, so eine Lizenzjagd, du fliegst da dahin, du bezahlst wahnsinnig viel Geld für so eine Reise und auch wenn du da 4 Wochen gehockt hast an irgendeinem Fluss, wo dich die Moskitos völlig leersaugen mit Blut und du nichts schießt, das Geld ist trotzdem weg und deswegen glaube ich, ist das so eine Sache, die allein so von der Struktur der Reise nicht funktioniert, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Vielleicht kann sich Westfalia Jagdreisen ja mal melden und mal sagen, mal ein Gegenangebot machen, was sie denn zur Verfügung stellen oder organisieren können.
So oder so, wir haben auch noch ein Gewinnspiel im HOD Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Auch von Westfalia Jagdreisen. Und da müssen die Abonnenten jetzt schnell sein, denn das geht nur noch bis zum 17.08. Und da werden 2 Jagdreisegutscheine verlost im Wert von 250 Euro. Egal für welche Jagdreise. Also der Elch, der wird jetzt ein Tausendstel günstiger, Jan.
Okay. Ich nehme da nicht dran teil, weil es wird ja eh nichts, hast du gesagt.
Nee, tatsächlich sind wir Hand-Olimat-Internas auch ausgeschlossen. Aber wie gesagt, 2 Gutscheine für eine Jagdreise, die man selbst bestimmen kann. 250 Euro nur noch bis zum 17.08.
Super.
Dann habe ich noch ein Gewinnspiel im Hunting Club, das vielleicht auch interessant ist für dich, Jan. Und zwar geht es wieder um die Drückjagd des Jahres. Die ist nämlich schon in Planung und wie die letzten Jahre auch verlosen wir wieder zusammen mit dem Partner RWS von uns einen exklusiven Jagdplatz auf der Drückjagd des Jahres. Ab dem 25. August geht das los, da habt ihr die Chance an dem Gewinnspiel teilzunehmen und die Möglichkeit eben Teil der Drückjagd des Jahres zu werden, mit allen Hand-on-Demand-Publishern das zu erleben von Anfang bis Ende, also von der Jagd bis zum Schüsseltreiben und zusätzlich gibt es dann noch die Unterkunft bezahlt und 3 Packungen RWS Driven Hunt Munition in einem 30er Kaliber der Wahl on top dazu. Jan, siehst du dich auch bei Drückjagd des Jahres?
Als Hundeführer, wenn die Kaffee und Versicherung am Start haben, auf jeden Fall. Als Schütze sehe ich mich da nicht so.
Ja, also ich glaube, als Hundeführer könnte auch interessant werden. Der Reimann Forst wächst richtig zu mit Dickungen und Einständen und die werden mit Sicherheit ein paar Hunde brauchen in Zukunft.
Ja,
wenn du willst, ich vermittle da.
Die hören sich das ja sicherlich an, die können sich gerne melden. Allerdings bin ich halt niemand, der das als Hobby macht, sondern das ist ja nun mal mein Job. Also
ja.
Wird man dafür dann auch vergütet, ne?
Genau, ich glaube aber auch ganz ehrlich, wer heutzutage eine Hundemeute bucht und oder anfragt und erwartet, dass die kostenlos kommt oder nur für einen Kaffee kommt, das ist dann schon auch irgendwo eine Wahrnehmung der Realität, die etwas ja irrational ist, sage ich mal.
Ja.
So, und einen allerletzten Punkt habe ich noch, den wir abarbeiten müssen, nämlich das Gear-Tester Festival. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
Ja,
das
natürlich.
Das findet nämlich vom 22. bis 24. August statt und es sind auch wieder einige Hand-on-Demand-Publisher vor Ort und mit dem Code HOD-GearTester könnt ihr vergünstigte Tickets kaufen, um dabei zu sein, wenn man dort ja den ganzen Tag über irgendwelche Ausrüstungsgegenstände testen kann. Die ganzen Hersteller sind vor Ort und dann nachmittags gemeinsam feiern, Spaß haben, lachen. Es gibt eine fette Party, Zelten, also richtiges Festival-Feeling. Ja, wer dabei sein möchte, kann da mit dem Code sein Ticket vergünstigt ergattern und wie gesagt, unsere Publisher treffen vor Ort.
Bist du auch da, Rufen?
Ich bin dieses Jahr nicht dabei. Ich war letztes Jahr auch nicht dabei. Es gibt ja terminliche Überschneidungen, aber ich war im Jahr davor dabei und ich fand es auch richtig cool. Also es macht echt Spaß. Wenn das Wetter mitspielt, ist das ein tolles Event, wo man viele gleichgesinnte Leute trifft.
Ja. Was ist deine nächste Jagdreise oder dein nächster Auftrag?
Ja, jetzt hoffe ich, dass ich dich nicht neidisch mache. Denn tatsächlich, Jan, du hast eben zwar vom Elch gesprochen, der ist es nicht, aber
Rentier, wa?
Nee, auch nicht. Vielleicht lasse ich auch offen, was es ist, aber es geht tatsächlich Mitte September zusammen mit Paul Reimann in den Flieger Richtung Kanada.
Also hätte ich jetzt den Knopf, dass ich löschen drücken könnte, dann würde ich das jetzt machen, unseren Podcast. Aber gut. Ich hoffe, ihr schießt nichts, ihr habt keinen Anblick und ihr habt nur schlechtes Wetter.
Danke. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es selbst in diesem Fall, der ja eintreten kann, ist es auf jeden Fall ein geiles Abenteuer. Wir sind ja gute 2 Wochen dort vor Ort und ich bin super gespannt, weil ich glaube, es ist eine ziemlich einmalige Gelegenheit, die sich da uns öffnet. Und ja, also meine Filmkameras sind dabei. Ich denke, die ganzen Abonnenten und Zuschauer können sich auf jeden Fall freuen, dass sie da ein paar richtig tolle Eindrücke von mir kriegen.
Und es geht ja auch irgendwie ums Erlebnis und um die Geschichte und nicht am Ende vom Tag um das, was da dann erlegt wird, ne?
Ja.
Für mich zumindest steht immer der Trip und das mit Freunden und eine schöne Zeit zu haben im Vordergrund. Und ob dann eine große oder eine kleine oder überhaupt eine Trophäe oder ist eigentlich zweitrangig, ne?
Ja, du hast ja von dem dicken Elch gesprochen und natürlich ist das ein absoluter Traum, aber dieser Elch, das ist ja nur
die Spitze, ne? Genau.
Die Kirsche auf der Sahne, ne? Wenn du diese ganze Reise denkst, ich habe es ja auch gesagt, du sitzt da an irgendwelchen Flüssen, wirst von Moskitos leer gesaugt und hast vielleicht eine Woche gar keinen Anblick und dann kommt dieser Moment, ne? Es ist ja diese Achterbahn der Gefühle, sag ich mal. Hast du schon so eine Jagdreise erlebt, irgend so ein großes Abenteuer in deinem Leben?
Ich habe mal 14 Tage in den USA verbracht, Bogenjacht allerdings, so mit im Wald schlafen, ohne Hotel, ohne alles. Das fand ich schon sehr, sehr schön.
Hammer.
Ja, und sonst sind das so kleine Jagdreisen gewesen. Vielleicht mal ein Dammhirsch oder sowas halt. Gamsjagd habe ich gemacht. Bin ich immer noch überwältigt, dass ich Fettsack da hochgekommen bin.
Das ist der Wille.
Der Jagdführer war eine verdammte Ziege und wir sind morgens um 4 los und er ist da hochmarschiert und ich war halt ein Fettsack aus Ostfriesland und habe gedacht, ah, alles klar, ich sterbe hier auf jeden Fall.
Ja.
Aber am Ende vom Tag haben wir es geschafft. Wir waren erst spät in der Nacht wieder unten, aber mit Gams. Und das war so, wenn du dir das so richtig erarbeitest, dieses mit dem Auto unter den Hochsitz, bumm, dann mit dem Auto zum Stück fahren und zur Kühlkammer, das ist halt, klar ist das irgendwie so die Realität, aber seien wir mal ganz ehrlich, so richtig befriedigend ist das nicht, ne?
Ja, also wenn du von so einer Reise kommst, ne, wo du dir die Jagdbeute so richtig erarbeiten musst und auch diese Demut spürst, die in solchen Ländern, und sei es jetzt nur Österreich, die Demut, die gegenüber der Jagd an einen Tag gelegt wird, dann fühlt man sich schon fast so ein bisschen schäbig, ne? Wenn man danach auf dem Hochsitz fährt, ja, mit dem Auto ein bisschen unter die Kanzel und dann einfach einlädt. Ne?
Ja, also das war schon, das sind so schöne Erlebnisse. Wir haben dann danach noch Schnaps aus einem Plastikkanister in der Jagdhütte getrunken. Es war schon ein schönes Erlebnis auf jeden Fall.
Ja. Wenn du willst, Jan, es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, mit mir mitzukommen nächstes Jahr. Allerdings im September, da trete ich die Reise nach Zentralasien an. Du hast gerade gesagt, dass du als Fettsack irgendwie Schwierigkeiten hast, die Berge hochzukommen. Da trägt dich vielleicht ein Pferd, im besten Fall, glaube ich. Also wenn du Lust hast, da könnte noch Platz frei sein.
Und was macht ihr da?
Das volle Programm, Maral, Steinbock, ja.
Ja, jetzt hast du mich, ne?
Okay, ich glaube, wir sprechen nach der Podcast-Aufzeichnung nochmal.
Genau.
Aber bis dahin.
Kann ich Gerold mitnehmen? Der blattet die doch ran, oder wie war das noch?
Ja, vielleicht schaffe ich das auch. Ich nehme Blatter mit.
Okay, gut.
Ich würde sagen, Fiepen ist Fiepen in dem Fall. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich lang und breit geredet über die weite Welt und über die Heimat, die Maisjagd. Ich denke, das Wichtigste, was wir nochmal wiederholen müssen, ist Thema Sicherheit. Passt verdammt nochmal auf, was ihr am Mais treibt, was ihr im Mais treibt. Am besten lasst ihr es einfach bleiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der September-Ausgabe wieder. Jan, hast du noch was auf dem Herzen?
Ich sag vielen Dank und vielleicht hört man sich nochmal.
Ja, danke, dass du unser Gast warst, Jan. Das auf jeden Fall. Danke für die Zeit, für deine Expertise. Ich freue mich, dich auch nochmal irgendwann hoffentlich wiederzusehen. Und dann sehen und hören wir uns bei Hand on Demand auf jeden Fall im nächsten Monat wieder. Bis dahin, Weidmannsheil.
Tschüss.